Jedes zehnte Paar wünscht sich Kinder, kann aber aus biologischen Gründen keine bekommen. Was dann folgt, ist oft Leidensdruck, schwere Krisen, Beziehungsstress und manchmal auch eine medizinische Behandlung. Inzwischen sind in Deutschland 3% aller Kinder, die lebend zur Welt kommen, außerhalb des menschlichen Körpers gezeugt worden. Und noch viel öfter klappt es eben nicht mit der künstlichen Befruchtung. Scham, Versagensangst, Leistungsdruck, Neid. Woran liegt es, dass wir uns so schwer damit tun, darüber zu reden, wie es ist, wenn man Kinder auf natürlichem Weg nicht bekommen kann, aber was dagegen tun will? Und wie könnte sich das bessern? Rufen Sie uns an im Tagesgespräch im Bayern 2 und im Bildungsfernsehen ARD Alpha, gebührenfrei unter 0800 94 95 95 5. Nochmal 0800 94 95 95 5.
Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Heute am Mikrofon Stefan Parisius.
Ungewollt kinderlos. Warum ist künstliche Befruchtung immer noch ein Tabu, so fragen wir heute. Ein halbes Jahrhundert ist es her, 50 Jahre, dass der Stern Schlagzeilen gemacht hat mit der Kampagne Ich habe abgetrieben, die ja legendär geworden ist. Und jetzt bringt die Zeit, wir haben befruchtet, künstlich befruchtet und will damit dieses Tabuthema mit den Berichten von Frauen angehen, die wissen, wovon sie reden. Und eine davon ist ihre Gesprächspartnerin heute, Melanie Croyer, Autorin von Wenn der Storch nicht von alleine kommt, gelassen durch die Kinderwunschbehandlung. Servus, Frau Croyer.
Hallo.
Wie gelassen kann man denn bei so einer Behandlung sein, wenn die biologische Uhr tickt?
Furchtbar gelassen kann man dabei tatsächlich nicht sein. Man kann sich nur bemühen, das Ganze so entspannt wie möglich über die Bühne zu bringen, sage ich mal. Weil das ist ein wahnsinnig aufregender Prozess, der mit sehr viel Unsicherheit begleitet ist. Und da wirklich gelassen zu bleiben, dafür muss man wahrscheinlich täglich meditieren.
Haben Sie das denn getan oder wie haben Sie es geschafft, bei sich selbst die Gelassenheit zu bewahren?
Gelassenheit bedeutet für mich Wissen. Das heißt, ich habe einfach alles gelesen, alles in mich aufgesaugt, was ich gefunden habe, damit ich diese Unsicherheit überwinden kann, weil ich in diesem ganzen Prozess einfach nie so richtig wusste, an welchem Punkt ich gerade bin, wie es weitergeht, was kommt als nächstes, was sind meine Optionen, was ist überhaupt mit mir los. Und ich habe dieses ganze Wissen gesammelt und habe es deshalb aufgeschrieben, damit andere Menschen davon profitieren können und nicht auch alles suchen müssen. Ich bin ja Journalistin, das heißt, das ist mein Job. Und ich habe gedacht, dann können andere vielleicht ein bisschen gelassener bleiben, wenn ich schon mal die Recherchearbeit für sie mache.
Also Bücher schreiben als Therapie, davon hat man ja schon gehört. Ein bisschen war das also bei Ihnen auch so. Jetzt ist eins Ihrer Kinder durch künstliche Befruchtung entstanden, das andere nach einer Hormonbehandlung. Hat das für Sie irgendeinen Unterschied gemacht oder könnten Sie sagen, wie der war?
Nein, das hat für mich gar keinen Unterschied gemacht. Ich scherze immer, dass ich in meiner Unfruchtbarkeit wahnsinnig fruchtbar bin. Das heißt, also ist für mich auch schon eine ganz wichtige Botschaft zu sagen, Unfruchtbarkeit ist kein Stigma. Das ist nichts, was unumkehrbar ist. Und in meinem Fall war es halt einfach so, dass ich keinen Zyklus hatte und dass ich da nicht, deshalb natürlich auch nicht schwanger werden konnte. Und beim ersten Kind mussten wir einfach sehr, sehr weit gehen. Und es hat nicht gereicht, nur Hormone zu nehmen und zu spritzen, sondern da musste man eben dann auch noch mithelfen, indem meine große Tochter im Reagenzglas befruchtet und mir dann eingesetzt wurde. Und bei der Kleinen hat es dann tatsächlich gereicht, dass wir eben nur diese Hormonspritzen nehmen. Hat aber für mich keinen Unterschied gemacht. Es war vielleicht eine Erleichterung. Bei der Großen war es eher so, dass ich dem Braten am Anfang nicht so ganz getraut habe. Das heißt, ich erinnere mich, dass ich in der 11., 12. Schwangerschaftswoche war und meine Schwester sagte zu mir, du freust dich gar nicht. Und dann habe ich festgestellt, das stimmt. Ich habe so Angst, dass noch was passiert, weil ich genau weiß, es ist so schwierig, nochmal schwanger zu werden. Es war so schwierig, überhaupt in diese Lage zu kommen, dass ich mich dann wirklich zwingen musste zu sagen, okay, es wird schon alles gut gehen. Du darfst dich jetzt freuen, es hat geklappt.
Und ja, die Frage, wann der richtige Zeitpunkt ist, da dann einzusetzen, um dann nicht eben auf der anderen Seite in dem ja rein rechnerisch wahrscheinlicheren Fall, dass es nicht klappt, entsprechend dann auch enttäuscht zu sein. Also das sind alles so Facetten, über die wir heute reden wollen, auch mit unseren Anrufern und Anruferinnen. Die Telefonnummer sage ich nochmal 0800 94 95 95 5, nochmal 0800 94 95 95 5. Luisa aus Berlin, servus, grüß Sie.
Hallo.
Wie haben Sie das erlebt? In welcher Situation waren Sie?
Ja, ich war Single und auch im Prinzip gar nicht auf der Suche nach einer Partnerschaft, hatte gar nicht das Bedürfnis, hatte aber diesen starken Kinderwunsch, den ich versucht habe, lange zu verdrängen und irgendwann gemerkt habe, nee, also das wird in meinem Leben immer fehlen. Und ich habe mich dann für eine private Samenspende entschieden und ja, habe über ein Portal den Vater meiner Tochter kennengelernt und habe seit 2,5 Jahren ein bezauberndes Kind auf eher ungewöhnlichem Weg. Aber bin sehr glücklich damit.
Private also, Samenspende heißt, Sie haben sich den Vater dann richtig ausgesucht, so aus dem Katalog sozusagen?
Naja, nicht aus dem Katalog. Es gibt verschiedene Internetplattformen. Und auf einer davon war ich und die machte für mich auch einen sehr seriösen Eindruck und hatte mit verschiedenen geschrieben und mich dann auch letztendlich nur zweien getroffen, weil mit dem zweiten hat es dann direkt wirklich gut gepasst. Wir haben uns ein bisschen kennengelernt und unsere Vorstellungen waren, also wir konnten jeweils mit den Vorstellungen und Wünschen des anderen gut mitgehen. Ja, und dann hat es auch wirklich sehr schnell geschafft, dass das Kind unterwegs war.
Das ist ja dann sozusagen nochmal die nächste Stufe, also verglichen mit der Geschichte von Frau Croyer, die wir gerade gehört haben. Also wenn man aus biologischen Gründen, die gab es bei Ihnen ja nicht, sondern es waren nur soziale Gründe, die Sie dazu gebracht haben. Welche Rolle spielt denn der Vater heute im Leben des Kindes?
Also mir war ganz, ganz wichtig, deswegen auch die private Spende und nicht über eine Samenbank, dass meine Tochter ihren Vater kennt und dass Kontakt besteht und er ist für uns, wir nennen ihn beim Vornamen, sie weiß, dass es ihr Vater ist, aber Papa ist da, also er ist nicht ihr Papa in dem Sinne. Die beiden sehen sich so alle, also er ist nicht mehr in Berlin, deswegen ist es ein bisschen schwierig, so alle 2-3 Monate. Aber dann, also die lieben sich beide, die sind dann, die spielen und meine Tochter braucht auch überhaupt, also die fremdet da gar nicht, hat das eigentlich von Anfang an nicht gemacht, was sie bei anderen sehr ausgeprägt tut. Ja, und es ist jetzt zwischen uns ein sehr freundschaftliches Verhältnis und ja, zwischen dem Vater und meiner Tochter eben auch.
Hatten Sie den Eindruck in diesem Prozess, weil das geht ja nicht innerhalb von 14 Tagen sehr wahrscheinlich, es ist ja auch für Sie sicher ein längerer Weg gewesen, sich dafür zu entscheiden. Ja. Hatten Sie den Eindruck, da ja mit genügend Menschen drüber reden zu können oder war das so ein bisschen auch in dieser Situation ein Stigma, wie wir gerade gehört haben?
Ja, ich habe es sehr befürchtet. Also ich habe selber tatsächlich nur mit meiner Familie darüber geredet und mit 2 ganz engen Freundinnen, die auch großes Verständnis hatten und den Weg auch gut fanden. Aber ich habe sehr befürchtet, dass viel Gegenwehr kommt und viel Skepsis und auch ja in gewisser Weise eine Ablehnung. Und deswegen habe ich doch sehr lange und tue es leider auch noch viel zu oft, dass also bin ich nicht offen damit umgegangen. Ich würde mir wünschen, dass sich das ändert.
Naja, auf der anderen Seite ist ja dann plötzlich so ein Kind da. Also es ist so ein gewisser Erklärungsnotstand oder Zusammenhang besteht ja dann.
Ja, also das Kind hat einen Vater, habe ich immer erzählt. Ich bin mit dem Vater nicht zusammen, aber es ist alles gut so, wie es ist. Und damit waren die meisten dann still, sage ich mal, haben nicht weiter nachgefragt. Und ja, das war einfach unsere. Also das war so das, was ich erzählt habe.
Unterm Strich trotzdem eine gute Erfahrung.
Absolut. Ich würde es jederzeit wieder tun.
Okay, danke schön nach Berlin, Luisa. Ich war ja ehrlich gesagt überrascht, Frau Croyer, als ich diese Geschichte gesehen habe. In der Zeit, weil mir gar nicht bewusst war, dass das wirklich noch so ein Tabuthema ist. Wenn man jetzt die Geschichte von Luisa hört, könnte man ja annehmen, also 2020 sind wir vielleicht dann doch so weit, dass man da völlig normal drüber reden kann.
Das sollte man eigentlich meinen, sollte man auch hoffen. Ich habe allerdings tatsächlich im Laufe meiner Geschichte die Erfahrung gemacht, dass, weil ich sehr offen damit umgegangen bin und eigentlich auch immer erzählt habe, an welcher Stelle wir gerade sind und warum es nicht klappt und was wir tun, dass die Menschen zu mir dann eben ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben und gesagt haben, du, wir haben übrigens auch Probleme. Also ich habe von sehr vielen Leuten dann erfahren, man redet da einfach auch nicht so gerne mit anderen drüber, weil es eben meiner Meinung nach, also es hat schon viel noch mit Scham zu tun, dass man vor sich selbst erstmal eingestehen muss, okay, da stimmt was nicht mit mir. Und man kann halt eigentlich das Normalste auf der Welt nicht und das ist sich reproduzieren. Und das ist was, mit dem man erstmal klarkommen muss.
Brigitte Fischer aus Mannheim, willkommen im Tagesgespräch. Huch, sind Sie da? Frau Fischer?
Ja, hallo, ja.
Jetzt probieren wir es. Also, grüß Sie, schön, dass Sie anrufen.
Ja, also wie gesagt, ich bin ja ein bisschen älter und die Frau Melanie vor mir, die kann ich schon ja, verstehen, wissen Sie? Vor allen Dingen jetzt im Alter, jetzt ist man alleine, hat keine Kinder und Enkelkindchen, das ist das Wichtigste auf der Welt. Und irgendwie ist man doch ein bisschen ausgegrenzt von der Gesellschaft. Ne?
Das sagen Sie heute, wo Sie sagen, Sie sind ein bisschen älter. Wie war das denn zu der Zeit, als Sie im, ich sag mal, gebärfähigen Alter waren?
Ja, genau. Und ich wollte eben erst auf das Jetzige zurück, ne? Mhm. Ja, früher war es eben so vor Jahrzehnten, da hat man sich geschämt, weil man keine Kinder bekommen hat. Da haben sie einen angelacht, ja, warum klappt es bei euch nicht und so, dass man heimlich dann zum Arzt gegangen hat, Urlaub genommen. Und wo das dann war, dass das noch nicht so weit mit der künstlichen Befruchtung. Ich hätte mir das aber bestimmt machen lassen, ne, die ganze Sache. Und ja, wie gesagt, und die Ärzte sagten immer, sie sind gesund und sie können Kinder bekommen. Bei mir war der Eileiter ziemlich schmal und da haben sie die operiert und dann durchgeblasen und was weiß ich, da habe ich mich da unter das Messer gelegt, ne? Und es hat trotzdem nicht geklappt, ne? Und ich habe ja bis 56 die Periode gehabt, ja, mein Gott, sie sind so eine gesunde Frau. Ja. Und wenn man das dann gesagt kriegt, ne, und es liegt eben an der Eileiter, bedauerlicherweise, war irgendwie eine Entzündung mal drin früher, vielleicht durchs Bad, haben sie gesagt, durch das kalte Wasser irgendwie, ja, dass man da einen Badeanzug nicht gleich ausgezogen hat, ich weiß nicht.
Also Sie würden jedenfalls sagen, wenn ich das richtig verstehe, Sie bereuen heute oder Sie finden es schade, dass es diese medizinischen Möglichkeiten damals nicht noch nicht gab. Und aus der Rückschau hätten Sie es auf alle Fälle gemacht.
Ja, wissen Sie, und jetzt, wenn man älter ist, ist man selbstbewusst und da sagt man so und so, ich gehe meinen Weg. Aber früher haben sich die Leute beschämt und haben gesagt, ach, ne, weil sie selber kein Wissen hatten und da im Haus dem alles so heimlich gemacht und da war alles so problematisch und so, wissen Sie?
Ja, aber auf der anderen Seite, Frau Kreier, auf der anderen Seite, ich meine, die Frage von Selbstbewusstsein, wie die Frau Fischer gerade sagt, also es klappt ja nicht bei euch, das ist ja eigentlich was, wo man, sind Sie darauf auch gestoßen?
Natürlich, nur. Ja, das habe ich wahrscheinlich nicht erwähnt, darum wollte ich bloß auf das heute zurückkommen, wie ich mich jetzt fühle, so einsam und Enkelkind. Und da haben sie gesagt, was macht ihr, warum klappt es nicht, da wird man verspottet, gerade damals von meiner besten Freundin und so, ihr seid ja bloß aufs Geld aus und damals in der DDR, da hatten wir schon mit 18 alle Kinder und da habe ich dann mal gesagt, es klappt nicht, ach, wie könnte das passieren und wissen Sie, solche Unwissenheit, die anderen haben gleich mit 17 alle schon Kinder gekriegt, da hat man gedacht, bist du irgendwie geistesgestört?
Ich glaube, geistig gestört wäre das, was einem am allerletzten einfallen würde wahrscheinlich. Aber okay, so war das bei Ihnen vor Jahrzehnten, wie Sie sagen, in der DDR. Frau Kreuje, wie haben Sie das erlebt? Sind Sie auch über so ein hämisches, ach, bei euch klappt es wohl nicht, gestolpert, als es klar wurde, dass Sie da zusätzliche Hilfe brauchen?
Nein, zum Glück nicht. Ich habe eher Mitleid erfahren, also dass meine Freunde, Familie mitgefiebert haben und eben auch Tipps gegeben haben. Es war eher sogar andersrum, dass wenn Freunde eben gemerkt haben, sie bekommen Nachwuchs, dass sie nicht so genau wussten, wie sie jetzt mir gegenüber damit umgehen sollen, weil das natürlich für mich jedes Mal ein bisschen traurig war, weil ich dann dran denken musste, dass es bei mir eben wieder nicht geklappt hat. Aber ich habe mich auch immer mit anderen Leuten gefreut und das ist auch, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich das auch bewusst macht, dass andere Leute sind und man sich um sich selber da kümmern muss. Und
Also, und das war der Punkt, den ich sagen wollte bei Frau Fischer, dieses Aber, euch klappt es ja nicht. Ich meine, wenn man das entsprechende Selbstbewusstsein hat, dann könnte man dem ja auch völlig lächelnd entgegnen, ja, bei uns klappt es nicht, wie bei 10% der anderen Paare übrigens auch.
Aber es ist ja eben ein Schlag ins Gesicht, sag ich mal. Also es ist halt für einen selbst jeden Monat schrecklich, wenn es wieder nicht geklappt hat. Und deshalb ist Selbstbewusstsein das eine, aber das andere ist halt auch, wie selbstbewusst und glücklich man das nach außen tragen kann, sozusagen. Weil es ist ja auch jedes Mal macht einen das traurig.
Jedes Mal, vor allen Dingen auch jedes Mal im Zweifel ein bisschen mehr, weil es ist ja ein längerer Prozess. Wie lange hat sich das bei Ihnen gezogen? Von der Feststellung, dass es auf biologischem Wege nicht funktioniert, bis hin zur Geburt Ihrer ersten Tochter?
Das ging bei uns relativ schnell, nur 2 Jahre etwa.
Aber das ist vergleichsweise schnell, ne?
Das ist vergleichsweise schnell. Ich kenne auch viele Leute, die haben 7, 8, 9 Jahre versucht. Bei uns ging es relativ schnell. Ich vermute, weiß es aber nicht genau, dass es daran lag, dass ich doch noch relativ jung war. Ich war ja noch nicht mal 30, als ich mit der Kinderwunschbehandlung angefangen habe.
Pavel Grass, der erste männliche Anrufer im Tagesgespräch heute. Grüß Sie.
Ich grüße Sie. Schönen Gruß an alle, auch an Ihren Gast im Studio. Und ich möchte hier noch vielleicht nochmal einen Aspekt hier dazu ins Spiel bringen. Und zwar, es ist die Frage, eben wie gehen wir damit um, wenn eine Frau eben keine Kinder bekommen darf in dem Sinne oder kann, also im Grunde auch immer eben, meistens sind es physiologische Probleme, gesundheitliche, welche Art auch immer. Und so sehr ich auch natürlich Befürworter davon bin, dass man sagt, okay, man hat jetzt medizinische Möglichkeiten, ein Kind zu erzeugen auf diesem Weg. So sehr denke ich, manchmal ist es wichtig, einfach selbst die Frage zu stellen, okay, ich bekomme keine Kinder, beziehungsweise ich bin nicht in der Lage, ob man da eben sich selber auch nicht die Frage stellt, okay, ich nehme es an, akzeptiere das und es ist eben eine Frage des Schicksals, die es vor mir steht. Also ich denke, eben dieser Aspekt ist auch ganz wichtig, ja, dass man manchmal auch annimmt, ja, okay, ich bin dazu nicht fähig oder auch nicht auserwählt und ich muss damit leben oder ich soll damit leben.
Die Frage natürlich lässt sich auf ganz viele Bereiche im Gesundheitswesen ausdehnen. Also was nimmt man als Schicksal an und wo tut man was dagegen?
Da gibt's ganz ja genau. Oder wenn ich in den gleichen Sofort falle, ein Mensch, der jetzt eine schwere Erkrankung bekommt, Krebs, was auch immer, nicht heilbar, lebt auch damit. Ja? Und manche sterben. Ja?
Aber Entschuldigung, bei Krebs würde dann doch behandelt werden auf jeden Fall.
Ja, naja, manche lassen auch nicht. Es gibt viele Menschen, die sagen, okay, es ist so und ich lasse das jetzt einfach so. Mhm. Es gibt auch welche.
Natürlich, Frau Koye.
Ich stimme Ihnen zu. Natürlich, es kommt bei einigen Paaren auch an den Punkt zu sagen, so weit und nicht weiter. Und Sie haben recht, man muss sich natürlich immer überlegen, woran liegt das jetzt? Das ist auch das, was mir als Kritik am ehesten begegnet ist, dass Leute gesagt haben, müsst ihr das wirklich machen? Müsst ihr da so weit gehen? Ich denke erstmal ja, denn erstmal habe ich das als eine Art Krankheit betrachtet, die man behandeln und heilen kann, so wie ich das mit jeder anderen Krankheit auch machen würde. Aber, und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, und da ist zurzeit übrigens auch eine Debatte in der Politik drüber, inwieweit sollte das Ganze psychosozial begleitet werden. Und da bin ich absolute Befürworterin dafür, dass man in der Kinderwunschpraxis auch psychosozial beraten werden sollte und sich genau diese Fragen stellen. Denn nicht bei allen geht es auch gut aus. Und selbst bei den Leuten, die nur kurz eine künstliche Befruchtung oder eine Behandlung über sich ergehen lassen müssen, sozusagen, ist es eine große Belastung und es ist immer gut, das zu begleiten und einzuordnen, damit man eben diese Frage für sich auch beantworten kann, wie weit gehe ich?
Absolut, bin ich auch bei Ihnen. Entschuldigung, ganz kurz noch. Okay. Ich kenne das insofern, da in meinem engsten Familienkreis so eine Geschichte stattgefunden hat, wo mein Cousin mit seiner Partnerin damals nur knapp 10 Jahre gekämpft haben und ich weiß, es hat nicht geklappt. Und ich weiß, wie schwierig das alles war für sie. Auch diese ganze Zeit, ja, die haben nicht nur, also abgesehen davon, wie viel Geld die investiert hatten, ja, das war Wahnsinn, ja. Also diese enormen Kosten, gut, die konnten sich das leisten, trotz alledem. Diese psychische Geschichte, die jetzt die ganze Zeit hier die beiden begleitet hat, war extrem, ja, und ganz ehrlich, am Ende dieser Frust, es nicht zu bekommen, beziehungsweise nicht diesen Wunsch erfüllt bekommen, ist, glaube ich, noch schlimmer als die Tatsache, dass man am Anfang gleich sagte, okay, ist so, ja, also das heißt, man muss sich wirklich alles genau überlegen. Mhm. Ja? Und wissen Sie, es ist ja auch ein bisschen ein Stück, ja, da möchte ich das einfach auch mal klar sagen, es ist unser Ego-Trip, ja, auch, ja, ich will. Aber ich will doch das Kind.
Ja. Und auch wenn es mir biologisch möglicherweise nicht gegeben ist, dann kann ich das trotzdem durchsetzen. Aber ich will, Herr Grass, Ihre Frage oder Ihren Punkt mal direkt weitergeben. Danke für den Anruf an den Mediziner, nämlich Professor Giovanni Maio vom Lehrstuhl für Medizinethik an der Universität Freiburg, der uns zugeschaltet ist. Grüße, Herr Maio.
Grüße, Herr Parisius.
Warum tun sich viele Menschen so schwer zu akzeptieren, dass es bei Ihnen einfach nicht klappt mit dem Kinderwunsch, aus welchen Gründen auch immer?
Nun, man muss zunächst sehen, dass das natürlich eine sehr große Krise ist, die ausgelöst wird, wenn man plötzlich feststellt, dass man ungewollt kinderlos ist. Nicht? Man plant ja, Kinder zu bekommen, und diese Erfahrung, dass es doch nicht geht, das ist zunächst einmal ein Schock für die Menschen. Nicht? Deswegen klammern sie sich natürlich an jeden Strohhalm, und die Medizin tritt dann auf und verspricht, kommen Sie zu uns und dann wird alles gut. Und dann fällt man sozusagen in diese Maschinerie, dass man glaubt, man muss es immer wieder versuchen, und irgendwann wird es ganz sicher klappen. Und wenn es nicht klappt, denkt man, man ist selbst schuld.
Das war ein Punkt, an dem wir vorhin auch schon waren in der Sendung, nämlich die Rolle tatsächlich, die die Medizin spielt. Also gäbe es für Sie einen Punkt, an dem eigentlich Mediziner aus ethischen Gründen von der Kinderwunschbehandlung abraten sollten?
Es gibt auf jeden Fall einen Punkt, an dem man sagen muss, hier ist die weitere technische Herangehensweise frustran und fördert mehr Leid, als dass es Nutzen bringt. Nicht? Diese Grenze muss man frühzeitig in den Blick nehmen. Aber wichtig ist ja, dass die Paare eben ganzheitlich betreut werden, so wie Frau Croyer es vorhin ja auch gesagt hat. Nicht? Wichtig ist ja, dass man die Paare ja nicht nur mit Technik versorgt, sondern von vornherein psychologisch, psychotherapeutisch sogar gut betreut, insofern man ihnen auch beibringt, dass es durchaus sein kann, dass diese Technik nicht fruchten wird, und dass man am Anfang schon sich darauf einstellt, dass es auch einen Plan B geben muss. Nicht?
Nur natürlich, wenn ich in der Kinderwunschklinik oder bei einem in der Kinderwunschpraxis bin, ist da natürlich der Punkt eigentlich schon vorbei. Also weil da geht es ja dann in erster Linie um die technische Umsetzung. Da wird ja dann wahrscheinlich eben nicht mehr entsprechend aufgeklärt und beraten, oder?
Naja, schon dort wird schon auch psychologisch auch beraten, das muss man auch, aber das wird natürlich eher beiläufig gemacht, und das müsste man viel stärker tun, denn die ganze Therapie, ich würde sie als Therapie bezeichnen, die ganze Revolutionstechnologie ist ja eine Form der Therapie, und diese Therapie ist belastend und enorm belastend für die Paare. Es ist ja auch eine verordnete Sexualität, es ist eine enorme Belastung für die Paare, und diese Paare brauchen in dieser Zeit natürlich eine psychologische Betreuung. Nicht? Wenn man sie alleine lässt mit dieser Belastung und dieses Warten und Bangen und dann klappt es nicht, dann schlittern diese Paare in eine Beziehungskrise, in eine neue Krise, die manchmal schwieriger zu meistern ist als die Krise der ungewollten Kinderlosigkeit. Ich finde, dass die moderne Medizin ja sehr mechanistisch vorgeht und einseitig betreut. Sie muss viel mehr neben der Technik auch die Psychologie bedenken. Nicht? Das ist ein Vakuum und ein Defizit der modernen Medizin.
Also psychologische Betreuung wäre ein Eckpunkt, um das Ganze auch in ein normales Gespräch möglicherweise münden zu lassen. Auf der anderen Seite steht auch in der Kritik die Regelung, die wir in Deutschland haben, durch das Embryonenschutzgesetz. Das seit Jahrzehnten unverändert ist und wo viele sagen, auch das trägt dazu bei, dass dieses Thema so stigmatisiert wird und so zum Tabu wird. Was könnte da verbessert werden?
Nun, ich glaube, dass das Grundproblem, weswegen wir überhaupt so viele Paare haben, die ungewollt kinderlos sind, ist ein soziales Problem. Wenn Sie mit Reproduktionsmedizinern sprechen, die werden Ihnen das sofort sagen. Das Grundproblem liegt daran, dass die Frauen leider viel zu spät überhaupt Gelegenheit bekommen, an die Familienplanung zu denken, weil die sozialen Verhältnisse es ihnen verunmöglichen, früh genug daran zu denken. Wenn Sie eben mit 40 anfangen, Kinder haben zu wollen, dann haben Sie sehr wenig Chancen auf natürliche im Wege, schwanger zu werden. Das ist das große Problem. Man muss die sozialen Verhältnisse verbessern, man muss die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter verbessern in unserem Land. Ja. Man muss den Frauen die Möglichkeit geben, früh genug schon quasi schwanger werden zu dürfen, ohne benachteiligt zu werden, ohne Nachteile im Beruf in Kauf nehmen zu müssen, Karriere machen zu können mit Kindern. Ne? Das muss auf die Agenda und nicht einfach so technische Probleme vortäuschen, die eigentlich soziale Natur sind. Wenn die Frauen früh genug sozial unterstützt diese Möglichkeit bekommen, haben wir viel weniger ungewollt kinderlose Paare. So ist das.
Das sagt jetzt nichts über das Embryonenschutzgesetz, wonach ich gefragt hatte, aber da kommen wir vielleicht nachher in der Sendung möglicherweise noch hin. Erstmal noch ein ganz wichtiger Hinweis. Vielen Dank, Katja Fleig, die uns darauf aufmerksam macht. Wir sollten doch unbedingt klarstellen, und es soll bitte auch wirklich so nicht klingen, dass es nicht nur an Frauen, sondern auch an den Männern liegen kann, wenn es nicht klappt, biologisch. Kann man da sagen, Herr Mayo, wie die Verteilung ist, wie prozentual verteilt die Ursache für ungewollte Kinderlosigkeit bei Männern und bei Frauen liegt?
Natürlich liegt die bei beiden, nicht? Aber auch da spielt das Alter eine sehr große Rolle, nicht? Insofern ist der ausschlaggebende Punkt ist das Alter. Und wir müssen eben dafür sorgen, dass die Paare von Anfang an ganzheitlich betreut werden, damit sie auch, gerade wenn das Alter fortgeschritten ist, sie sich frühzeitig mit dem Gedanken anfreunden, kinderlos zu bleiben. Wenn man das ausklammert, ganz gleich bei wem es liegt, ja, dann gerät man in so einen Tunnelblick und dann versteift man sich darauf und das schafft eben das Leid. Ne? Dann fühlt man sich auch als Versager. Wenn man aber von vornherein aufzeigt, die Technik kann nicht alle Probleme lösen, finde ich, hat man eher eine Chance, und das belegen auch ganz viele Studien, dass man sich auch anfreunden kann, auch mit der ungewollten Kinderlosigkeit, nachdem man es versucht hat.
Vielen Dank, Professor Giovanni Maio, Lehrstuhl für Medizinethik an der Universität Freiburg. Danke für die Zeit.
Gerne.
Dankeschön. Haben Sie da Zahlen, möglicherweise, Frau Croyer, über die Verteilung Männer, Frauen, Ursachen?
Ja. Man geht davon aus, dass es ungefähr Hälfte-Hälfte ist. Mhm. Also man geht davon aus, etwa ein Drittel der ungewollten Kinderlosigkeit liegt an den Frauen, ein Drittel an den Männern und ein Drittel an beiden. Da sind dann beide befallen.
Haben wir das geklärt. Es ist 1:30. Sie hören das Tagesgespräch in Bayern 2 oder Sie sehen es im Bildungsfernsehen ARD Alpha. Unser Thema heute ungewollt kinderlos. Warum ist künstliche Befruchtung immer noch ein Tabu? Wenn Sie mitdiskutieren wollen, tun Sie das gerne unter der Nummer 0800 94 95 95 5. Nochmal 0800 94 95 95 5. Ein Thema mit vielen Facetten, wie Christian Hechtel aus Andex jetzt vermutlich beitragen wird. Grüß Sie, Herr Hechtel.
Hallo, grüß dich Gott.
Servus.
Also Sie haben sich heute ein sehr kompliziertes Thema rausgesucht, wie man so hört. Und ich wollte Ihnen, der Beitrag, den ich liefere, der schaut so aus. Wir haben auf der Welt viele, viele Kinder, die eigentlich eine Betreuung bräuchten. Und ich denke gerade an den politisch diskutierten Fall. Da ist ein Flüchtlingslager im Einflussbereich des Herrn Assad. Da sind 5000 Kinder ohne Eltern, Waisen oder die Eltern sind verloren gegangen. Mhm. Und da sollte Deutschland mit 80 Millionen Menschen eventuell die 5000 Kinder aufnehmen. Nach meinem Wissen hat man in Deutschland keine Lösung gefunden und auf europäischer Ebene auch nicht. Mhm. Und das wäre auch ein Ausweg, wenn ich Ihre Restrisiken mir anhöre, dann sollte man darüber nachdenken, dass man so einem Kind helfen könnte. Und es würde vielleicht Deutschland gut tun, wenn da eventuell auch ein paar sicher sehr nette Kinder dabei sind. Und ich glaube, dass alle Kinder auf der Welt nett sind, alle Kinder auf der Welt begabt sind. Man muss ihnen nur helfen.
Okay, das ist ein klarer Punkt dazu. Dankeschön, Herr Hechtel. Ich nehme noch Daria Antonova dazu. Frau Antonova?
Ja, hallo, grüß Sie Gott. Das ist ja vielleicht ein Zufall, weil ich hätte jetzt auch eine Vermutung. Sie haben ja zu Anfang der Sendung die Frage gestellt, ja, warum ist das heute noch immer noch ein Tabu? Das wäre ja für Sie sogar Überraschung, dass das heutzutage immer noch so der Fall ist. Und hören Sie mich eigentlich?
Ja.
Ja, und ich vermute mal, dass es wirklich eine der Meinungen, die unter vielen Menschen herrscht, es gibt unglaublich viele Waisenkinder und die tatsächlich Betreuung brauchen. Und warum sich das Ganze antun, wo es so viele Kinder gibt. Ich verstehe die Frauen unglaublich. Ich habe wirklich viel Mitgefühl für sie. Ich habe eigene Kinder und ich könnte mir nicht vorstellen, oder ich wäre total unglücklich, wäre das nicht geklappt hätte in diesem Leben. Und aber andererseits, ich höre ja auch die Menschen um mich herum. Ich bin Erzieherin vom Beruf und ja, die Meinung ist das tatsächlich so unter vielen Menschen.
Ja, klar. Wie war das denn, Frau Croyer, als Sie darüber nachgedacht haben, was für Handlungsoptionen und Behandlungsoptionen haben wir jetzt, um doch noch ein Kind zu kriegen? Wäre dann möglicherweise als eine weitere Eskalationsstufe, wenn es mit der künstlichen Befruchtung nicht geklappt hätte, wäre dann auch eine Adoption ins Gespräch gekommen oder wäre das für Sie nie eine Möglichkeit und Option gewesen?
Für uns war das definitiv eine Option. Also wir haben darüber gesprochen und wir haben auch gesagt, wir würden das tun. Und wir haben das auch nicht ausgeschlossen, vielleicht sogar noch irgendwann zu tun. Das ist absolut richtig, was die Gesprächspartner gesagt haben, dass es gibt viele Weißen auf der Welt. Aber es gibt eben auch Gesetze. Gerade international ist es unglaublich schwierig, Adoptionen so in die Wege zu leiten. Und selbst in Deutschland ist es wahnsinnig schwierig und ein komplizierter, langer Prozess mit sehr vielen Auflagen. Es gibt Altersgrenzen, die übrigens ähnlich sind wie bei der künstlichen Befruchtung. Und deshalb ist Adoption nicht unbedingt also es ist zumindest keine einfache Alternative für ungewollte Kinderlosigkeit.
Also auch das ist etwas, wo man sagen kann, möglicherweise, gerade wenn es dann in den internationalen Bereich gerät, ist man ja auch ganz schnell im rechtlichen Graubereich, wo man möglicherweise ein solches Thema einfach durch andere Regelungen enttabuisieren könnte. Ne?
Sicher, ja.
Okay, natürlich. Dann gehen wir nach Langenargen am Bodensee zu Maria Jocham. Hallo.
Hallo, das ist Frau Jocham.
Servus.
Also ich habe einen Aspekt. Ich würde, ich bin jetzt gerade im Warten noch gekommen, ich würde einen Dialog von Frauen, die sehr empfänglich sind, und Frauen jetzt wie Ihre Dame, die andere Gruppe, die keine Kinder bekommen, also oder schwer Kinder bekommen kann, diesen Dialog würde ich sehr fruchtbar für beide finden.
Ja, aber das ist ja gerade das Schwierige. Das hat ja Frau Kreuel gerade so...
Ein Dialog kann doch helfend sein. Wenn ich möchte verstehen, ich habe kein Problem gehabt. Ich habe Kinder bekommen, da habe ich noch gar keinen Kinderwunsch gehabt. Und nicht zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und da kann man sich genauso schämen. Also da kommt alles, was die Schwergebärenden oder die Schwerempfangenden, unter was die leiden, so kann die andere Gruppe genauso leiden. Und diesen Dialog, diese Sehnsucht nach einem Kind, und dann der Dialog mit Menschen eben, die Kinder haben und die sie schnell bekommen haben, man relativiert so diesen Überwunsch oder wenn ich nicht zum guten Zeitpunkt oder zum, wie ich wollte, ein Kind erwarte und das Kind denn trotzdem annehme, das überlappt sich oder da kann man sich helfen.
Naja,
dabei.
Dann
wird der Wunsch, der einfach, das ist ja richtig besprochen worden auch schon, wann sage ich, jetzt bin ich sehr empfänglich, dann kann ich natürlich verhüten. Sie können jetzt sagen, die schwätzt ja einen Quatsch, ich kann ja verhüten, aber es gibt bei der Liebe halt immer etwas, was daneben gehen kann oder was eben nicht so natürlich im Glück einem lässt. Also ja. Das mein Beitrag, den ich da bringen will. Ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen.
Ja, wir verstehen es. Ich versuche nur gerne, das aufzugreifen und weiterzufragen, Frau Kreuel. Von wem hätten Sie sich denn mehr Zuspruch oder von wem waren Sie für mehr Zuspruch überhaupt offen? Von Leidensgenossinnen sozusagen, wo man sagt, auch bei mir war es schon das vierte Mal, auch bei mir das sechste Mal. Oder von Frauen, die in der völlig umgekehrten Lebenssituation waren?
Natürlich beides. Also ich stimme völlig zu, dass der Dialog wichtig ist. Das ist ja auch genau das, was ich immer sage und was ich auch getan habe. Ich habe immer offen drüber gesprochen und ich habe übrigens auch viele Bekannte und Freunde, bei denen es genau andersrum war, die einfach so ungeplant Kinder bekommen haben und die in ihre Rolle reinwachsen mussten und die ganz andere Herausforderungen hatten als ich, die dann eben gesagt hat, okay, jetzt bin ich schwanger und muss, oder eben ich kann nicht schwanger werden und dann jetzt bin ich schwanger und jetzt brauche ich trotzdem meine Zeit, um das anzunehmen. Und dieser Dialog ist unglaublich wichtig und den würde ich immer fördern. Deshalb würde ich auch immer allen Frauen und Männern, die betroffen sind, sagen, redet mit euren Freunden drüber, denn man bekommt überall gute Tipps.
Und zwar von allen Seiten, von allen Arten des Zugangs zu der Thematik. Herr Huber, grüß Sie. Danke, Frau Jocham. Herr Huber.
Ja, grüß Gott, hallo.
Servus.
Also ich habe das Ganze auch, sage ich mal jetzt, aufmerksam verfolgt, was also die ganze Zeit bei euch gesprochen wurde.
Ja.
Es ist interessant zu sehen, was da alles für Meinungen so rumflattern. Also ich selber habe es auch schon mitgemacht und ich wollte eigentlich nur dazu beitragen, vielleicht sollten sich manche Männer auch mal fragen, warum zum Beispiel die Qualität der Spermien vor 20 Jahren noch, wo man noch gesagt hat, der schaut aber schlecht aus, das ist heute normal. Und dass es nicht immer nur an der Frau liegt, sondern dass auch die Männer dazu ihr Übriges beitragen. Und ich glaube, deswegen ist es auch sehr schwer, dass man da einen gesellschaftlichen Konsens findet, weil sich viele Männer da, und da muss ich natürlich auch an mich appellieren, sich dann ihre Manneskraft irgendwie angegriffen fühlen. Und ich meine, das ist ganz normal, wie man es auch immer nennt, aber Interessanterweise kommt es doch häufiger vor, als man denkt, und nicht umsonst sprießen überall diese ganzen Kliniken aus dem Boden, weil anscheinend da wirklich ein Problem besteht und das in irgendeiner Art und Weise gelöst werden kann oder muss.
Es sind aber ja möglicherweise sind es ja zwei Zugänge, die da wirken. Also einmal, dass sich das tatsächlich verändert. Frau Croyer, auch da gibt es bestimmt Zahlen zu sagen, inwieweit die Unfruchtbarkeit zunimmt. Auf der anderen Seite aber auch, dass sich dieses sogenannte, in Anführungszeichen, gebärfähige Alter oder auch der Kinderwunsch, dass sich der ja auch zeitlich im Leben dann nochmal nach hinten verändert. Wie das wissen Sie darüber, Frau Croyer?
Ja, da gibt es verschiedene Aspekte, unter denen man sich diese Thematik angucken kann. Ich bin auch sehr dankbar für diesen Einwurf und diesen Hinweis. Tatsächlich ist es so, dass es gibt verschiedene Untersuchungen, dass die Anzahl der Spermien abnimmt seit vielen Jahren, was auch am Umfeld wohl liegt, an unserer Umwelt und auch die Qualität eben ein bisschen schlechter wird. Das heißt noch nichts. Man kann auch tatsächlich durch eine gesunde Ernährung und einen gesunden Lebensstil, vor allem durch Nichtrauchen, sehr dazu beitragen, dass die Spermienqualität besser wird oder zumindest nicht abnimmt. Das ist der eine Aspekt. Und der andere ist, was ich sehr wichtig finde, ich finde es gut, wenn Männer anfangen, sich in diese Diskussion einzuschalten. Denn es ist tatsächlich so, ist auch meine Beobachtung und das, was ich mit vielen Männern gesprochen habe, für viele ist es tatsächlich vor allem gerade bei Männern ein Tabuthema, sich einzugestehen, ich bin nicht so fruchtbar, bei mir stimmt was nicht. Und Kinderwunsch wird ganz oft getrieben von Frauen. Es gibt natürlich auch Männer, die das antreiben. Aber es macht die Situation eben noch schwieriger, wenn ein Paar betroffen ist, wo die Frau sagt, wir müssen das jetzt angehen und der Mann sich dem nicht so richtig stellen will. Denn ich sage immer, wir Frauen sind, seit wir, ich sag mal, 14, 15 sind, gewohnt, jedes Jahr zum Frauenarzt zu gehen und uns untersuchen zu lassen. Aber die meisten Männer gehen erst zum Arzt, wenn ihre Frau sie hinschickt.
Oder wenn es gar nicht mehr anders geht oder ähnliches. Gut, danke schön, Hubert Eberhard Nusch aus Nürnberg. Grüß Sie. Herr Nusch, da ist er.
Bei mir geht es ums Thema Planbarkeit des Lebens. Und ich selber bin unfruchtbar. Das heißt, meine Spermien waren einfach zu gering. Das liegt aber 40, 50 Jahre zurück. Ich bin 78. Ich war in der ersten Ehe verheiratet mit einer Frau, die im Beruf gescheitert ist, in zwei Berufen gescheitert ist. Und dann, als wir heirateten, dann unheimlich den Kinderwunsch hatte. Es ging nicht. Es wurde dann untersucht, damals in den 70er Jahren. Meine Spermien waren viel zu wenig. Es hat einfach nicht geklappt. Adoption hat meine damalige Frau verweigert. Meine Frau ist gescheitert, Kinderwunsch, zweimal Beruf und ist psychiatrisch krank geworden, schizophren. Ich habe mich von ihr getrennt. Wir haben keine Kinder bekommen und ich bin froh im Nachhinein, dass wir, also ich kann das alles sagen, weil meine erste Frau vor 20 Jahren verstorben ist. Ich bin froh, dass wir keine Kinder hatten. Erstens hätte sie, wenn wir Kinder bekommen hätten, hätte sie sie total an sich gebunden. Und zum Zweiten wäre sie die psychische Erkrankung, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass sie keine Kinder bekommen, andere Gründe, Familie ist auch ein bisschen was vorhanden. Keine Ahnung. Ich wollte nur sagen, manchmal ist es vielleicht ganz gut, wenn man nicht unbedingt in das, was physisch möglich ist, wenn man da eingreift. Vielleicht, und inzwischen bin ich glücklicher Opa, ich habe eine zweite Frau, ich habe Enkelkinder, ich bin seit fast 40 Jahren das zweite Mal verheiratet. Es kann mir nicht besser gehen und ich bin unheimlich glücklich, dass ich mit meiner ersten Frau keine Kinder bekommen habe.
Und nicht dem Kinderwunsch damals sozusagen
nach. Nur der Kinderwunsch, klar. Wir waren sechs Kinder in unserer eigenen Familie. Also ich habe fünf Geschwister. Klar, selbstverständlich wollte ich Kinder. Wir wollten selbstverständlich Kinder.
Aber das ist natürlich immer der Punkt, Herr Nusch. Danke für den Beitrag. Aber im Nachhinein ist man natürlich immer entschieden klüger, wenn man das alles dann immer aus der Perspektive betrachten kann. Wenn man sich dann auch noch bestätigt findet, so wie Sie das tun, dann ist dem ja wenig hinzuzufügen. Kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch. Christian Glossner in München, hallo.
Ja, grüß Gott zusammen.
Servus.
Ich vermisse in dieser ganzen Diskussion bis jetzt das Kind, um das es geht, das erzeugt wird und wie auch immer. Ich frage mich, wie wird es diesem Kind, das durchaus, jetzt sage ich mal, etwas ungewöhnlichen Verhältnissen und Umständen entstanden ist, gehen, wenn es sich seiner Herkunft bewusst wird, also ab 15, sagen wir mal. Wenn jetzt ein Elternpaar, ein potenzielles Elternpaar, bei dem es nicht klappt, so anscheinend wie bei Ihrer Studiogästin, die nachhelfen, dann finde ich das völlig in Ordnung. Mhm. Aber wenn eine Frau, wie sie bei Ihnen auch gesprochen hat, sich nur einen Erzeuger, ich sage bewusst nicht Vater, weil ein Vater ist mehr als nur einen Samen spenden, sondern ein Vater hat eine Rolle gegenüber dem Kind. Also sich nur einen Erzeuger holt und damit ihren, sage ich mal ganz drastisch, egoistischen Wunsch eines Kindes zu erfüllen, dann halte ich das für nicht gut.
Das können wir, danke schön, Herr Glossner, gleich mal fragen an eine Frau, der es genauso gegangen ist, nämlich Hanna Schiller ist uns zugeschaltet aus Lüneburg, eine Bloggerin, die den Blog Solo Mama Plus Eins, und damit ist alles beschrieben, ins Leben gerufen hat. Frau Schiller, grüß Sie.
Hallöchen.
Sowas werden Sie nicht zum ersten Mal gehört haben, oder?
Das ist ganz richtig, was der Herr Glossner da gesagt hat. Das ist tatsächlich nicht das erste Mal. Bei mir war es ja so, ich hatte keine Fertilitätsprobleme. Ich hatte einen Partner, mit dem ich lange zusammen war, und der wollte dann keine Kinder mehr. Und dieses Thema Egoismus, das hört man da schon ziemlich häufig. Das so nach dem Motto, du hast eigentlich als Singlefrau hast du gar kein Recht dazu, dir eine Familie zu wünschen und dir den Kinderwunsch zu erfüllen, weil du alleine bist. Und es gibt ja viele Familienformen, auch immer mehr, wo das nicht dieses traditionelle Bild ist, Mutter, Vater, Kind. Es gibt einfach immer mehr gesellschaftliche Veränderungen. Nur gefühlt kommt man nicht so schnell hinterher, das zu verstehen und auch das für andere immer akzeptierter zu machen. Hm. Also man ist schon mit vielen Vorurteilen konfrontiert. Und ich kann das auch verstehen mit dieser Vaterrolle und dass es schwierig ist, wenn das Kind keine Vaterrolle hat. Und deswegen war es mir zum Beispiel wichtig, ich habe einen Sohn, der ist jetzt fast 3, dass ich männliche Bezugspersonen habe, die diese Rolle ebenfalls ausfüllen können. Es muss ja kein Vater sein, es kann ja auch ein Freund zum Beispiel auch sein, der Opa, der Onkel. Das war mir zum Beispiel wichtig, weil ich natürlich auch an das Kind gedacht habe, auch was für ein Stigma mutet man dem Kind dann vielleicht auch zu, wenn man sagt, du bist ein Kind aus einer Samenspende entstanden.
Das heißt, bei Ihnen war es auch nicht so wie bei der Anruferin vorhin, die sich da mit dem Spender auch auseinandergesetzt hat, den auch kennt, wo es da jetzt auch einen Kontakt zwischen Vater, die hat ausdrücklich von Vater gesprochen und eben nicht wie Herr Glossner von Erzeuger, sondern bei Ihnen ist das alles anonymer gelaufen.
Genau, richtig. Bei mir ist das so gelaufen, dass ich über eine Samenbank gegangen bin. Mhm. Und da werden jetzt wahrscheinlich ganz viele Leute die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und mein Sohn darf diesen Spender, den darf er mit 18 Jahren kennenlernen, aber eben auch nicht davor. Der existiert praktisch für uns nur als Dokument, wenn man so will. Also ich habe viele Infos über den, aber mehr ist da jetzt auch nicht. Und aktuell fehlt er auch nicht. Aber ich kann das natürlich auch nicht sagen, ob sich das natürlich noch verändert.
Klar, ja? Ist ja erst 3. Das Kind.
Genau, richtig. Ja. So ist das, genau, richtig. Aber das trifft auch wieder, wie gesagt, dieses Thema Egoismus, das kam vorhin auch schon mal, dass das ein Ego-Trip ist, auch wenn man sich einen Kinderwunsch erfüllen möchte, auch als Paar. Und in gewisser Weise hat Egoismus für mich zumindest immer was damit zu tun, dass man sein eigenes Leben so gestaltet, wie man selber das möchte. Ich gestalte mein Leben nicht für andere, ich lebe mein Leben. Und natürlich hat das auch was mit Egoismus zu tun, aber es muss ja kein negativer Egoismus sein. In dem Sinne, es kann ja auch etwas Positives sein.
Naja, wobei da aber die Abgrenzung von negativ zu positiv ist dann schon Florettfechten. Mhm. Also was Sie gerade gesagt haben, ich bestimme mein Leben so, wie ich es haben möchte, das können Sie sehr positiv sehen. Andere also würden das durchaus auch schon negativ konnotieren. Ne?
Ja, natürlich. Egoismus ist an sich immer sehr, sehr zwiespältig, ja, würde ich sagen. Ich nenne es dann vielleicht mal gesunden Egoismus. Also was vorhin kam das Thema auch psychologische Beratung zum Beispiel einmal auf. Und als Singlefrau ist es verpflichtend in Deutschland, dass man sich einer solchen psychologischen Beratung im Vorfeld unterziehen muss. Es kann also auch sagen, dass der Psychologe sagt, nein, wir behandeln Sie nicht aus den und den Gründen. Und in dieser psychologischen Beratung, die ich persönlich sehr sinnvoll erachte, da wird dann beispielsweise auch gesagt, ja, was ist denn, wenn Sie denn niemals Mutter werden? Wie gehen Sie denn dann damit um? Ja. Und wenn man setzt sich praktisch Monate, Jahre teilweise mit dieser Thematik auseinander, um dann am Ende für sich eine Entscheidung zu treffen, gehe ich diesen Weg oder nicht.
Und Sie sind eben gegangen, Solomama plus eins. Wenn sich jemand interessiert, im Internet Ihr Blog, Dankeschön für den Beitrag, Frau Schiller. Andere Perspektive, völlig andere, von Christian Demel aus Wasserburg. Hallo.
Ja, grüß Gott, hier ist Christina Demel. Grüß Gott, Herr Parisius. Ja, ich wollte nur eben anmerken, ich bin selber Hebamme und sehe viele ältere Paare in meinem täglichen Geschäft. Und ich glaube, dass auch bei den Männern das ankommen muss, dass die Frau nicht unendlich lang Kinder bekommen kann und dass man sich vielleicht doch ein bisschen frühzeitiger entscheidet, Kinder zu bekommen. Wenn ich von den jungen Leuten höre, Freundschaft plus und wir wollen nichts Festes und heiraten auch nicht, dann merkt man auch, dass niemand mehr sich zueinander bekennen will, um ein Kind zu bekommen. Und dann sind diese Paare, bis die Frau 40 ist, zusammen, dann denkt der Mann, ja, ach nö, das klappt ja alles nicht. Und dann geht es vielleicht doch auseinander und die Frauen haben dann keine Kinder und sind sehr traurig am Ende.
Ja.
Und da denke ich, ist es doch schade, dass die Männer und die Frauen vielleicht früher sich dazu entschließen. Und es ist nicht nur ein soziales Problem, sondern auch gesellschaftlich. Man muss alles haben und Freundschaft plus und viel Freude und Spaß. Aber dass man dann halt vielleicht doch zu spät ist und dass da sowohl nicht nur die Frauen verantwortlich gemacht werden, sondern auch die Männer sich zu denen vielleicht etwas früher bekennen.
Aber das mit dem,
wollte ich sagen.
Sehr gut, vielen Dank. Das mit dem zu spät kann man gut aufgreifen, weil da greift ja dann auch wieder der Faktor Egoismus, Frau Croyer, weil das ist ja dann sehr oft so, das sind ja die Geschichten, die dann auch entsprechend in den Schlagzeilen sind von Mitte 50-Jährigen, die sich dann noch künstlich befruchten lassen und ähnliches mehr. Irgendwo müssen da ja tatsächlich Grenzen gesetzt werden, aber sind diese Grenzen Ihrer Sicht, jetzt will ich doch nochmal auf dieses Gesetz kommen, wo ja Altersgrenzen drinstehen, wo aber auch Beziehungsformen drinstehen, nach denen was überhaupt erlaubt ist und was nicht erlaubt ist bei uns. Sind diese Grenzen im Gesetz noch richtig abgebildet?
Jetzt wird's politisch. Ist natürlich super interessant. Es muss Grenzen geben. Ich persönlich finde 40 als Obergrenze für die Frau tatsächlich ein bisschen streng. Vielleicht könnte man 45 draus machen, aber irgendwann muss ja dann auch Schluss sein. Also es ist halt der natürliche, also diese Obergrenze liegt einfach, hat was mit der Machbarkeit zu tun. Denn nur weil wir beschließen, dass wir es mit 40 bereit sind, Kinder zu kriegen, ob es jetzt private, soziale oder sonstige Gründe sind, heißt ja nicht, dass unser Körper da mitmacht. Unser Körper ist nun mal evolutionär ein bisschen anders angelegt und nach dem sollten wir also im besten Fall zwischen 20 und 25 Kinder bekommen, weil eigentlich können wir halt schon mit ich sag mal 15. Und das ist das eigentliche Problem. Deshalb könnte natürlich im Gesetz 45 stehen, aber die Chancen, dass es klappt, nehmen einfach mit über 40 rapide ab. Mhm. Natürlich hört man immer wieder von Frauen, die mit über 40 noch ungeplant schwanger werden, aber das sind eben die Ausnahmen, die so ein bisschen das Gefühl in der Gesellschaft vermitteln, ach, ich kann ja auch dann noch. Und ich habe es ja vorhin auch schon mal gesagt, ich bin davon überzeugt, dass es bei mir nur deshalb so gut geklappt hat, weil ich eben gerade mal 30 war.
Und man muss dazu sagen, die andere Seite der Medaille wieder, die Chancen nehmen rapide ab. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass die Frustration umso größer ansteigt, nimmt rapide zu.
Ja, es gibt wohl tatsächlich auch Studien, die sagen, dass Frauen bis 38 den Faktor Zeit überhaupt nicht wahrnehmen beim Kinderwunsch und dann eben ganz plötzlich damit konfrontiert werden. Und das ist da ist bestimmt was dran. Allerdings möchte ich auch nicht den Finger nur auf Frauen richten, die sagen, ihr seid zu alt, weil das stimmt auch nicht. Also das Alter ist natürlich ein Faktor. Das heißt, im Alter nimmt eben die Wahrscheinlichkeit, schwanger zu werden, ab, auch mit Hilfe. Aber es gibt viele, viele andere Faktoren, aus denen jemand keine Kinder bekommen kann.
Welchem Alter war es denn bei Ihnen soweit, Christa Tiede in Magdeburg?
Also ich habe mit 33 Jahren geheiratet und dann wollten wir auch ein Kind haben und es klappte nicht und dann wurden wir untersucht. Bei mir war alles in Ordnung, beim Partner waren die Spermien ein bisschen träge. Naja, dann stand an die künstliche Befruchtung. Mhm.
Ja, die standen nicht an, sondern Sie haben sich dafür entschieden, ne?
Ja, wir haben uns dazu entschieden. Aha. Und beim ersten Mal hatte es nicht geklappt. Und ich habe mir dann gesagt, wir probieren es noch einmal. Und wenn es dann nicht klappt, ist es so. Und es hat auch nicht geklappt. Aber in meiner Familie, mein Vater hatte in der ersten Ehe ein Kind adoptiert. Deshalb war für mich die Frage einer Adoption im späteren Lebensjahr, also nach 20, für mich immer irgendwo ein Thema.
Ja.
Und wir haben uns dann auch entschlossen, ein Kind zu adoptieren. Und es wurde im August 1980 geboren. Und 10, 12 Tage später war es bei uns zu Hause. Dann war es ja noch eine Zeit, bis die Adoption durchgeführt werden konnte.
Mhm.
Und wir haben es dann adoptiert.
Und?
Leider ging die Ehe dann nachher auseinander.
Mhm. Aber auf alle Fälle dann über einen anderen Weg, nachdem das mit der künstlichen Befruchtung nicht geklappt hat, sich den Kinderwunsch dann doch noch erstmal ein Stück weit auf alle Fälle erfüllen können. Das ist etwas, was ich in der Vorbereitung ganz oft gelesen habe, Frau Kreuer, würden Sie das auch sagen, dass man sich Grenzen setzen muss? Also so wie die Frau Tiede das gemacht hat damals, okay, also wir machen 4 Versuche, in dem Fall waren es 2 Versuche, inzwischen ist die Technik vielleicht weiter, und dann setzen wir uns aber selbst im Vorfeld eine Grenze und dann ist Schluss, weil dann macht man dieses Spiel auch einfach nicht mehr mit.
Halte ich für sehr, sehr vernünftig, dass man sich solche Grenzen setzt. Einfach auch für die eigene Psyche. Und tatsächlich hört man auch da immer wieder Geschichten, dass genau wenn man sich dann eben den Druck rausnimmt, weil die Grenze erreicht ist, klappt es plötzlich doch nochmal. Ich habe erst neulich von einem Fall gehört von einer Bekannten, die hat 7 künstliche Befruchtungen hinter sich gebracht und hat sich dann vom Thema verabschiedet, ist nochmal in die Kinderwunschpraxis gegangen und hat gesagt, tschüss, danke für all die Mühe. Und dann haben die gesagt, ja, wie, was ist denn? Wir haben doch noch ein Embryo auf Eis, wollen Sie das nicht? Und dann hat sie gesagt, wie, Sie haben noch ein Embryo auf Eis? Und diese Frau ist jetzt sehr schwanger und freut sich auf ihr Kind und ich freue mich wahnsinnig mit ihr, weil ich glaube, dass vielleicht diese Ruhe, dieses ich habe eigentlich gar nicht mehr damit gerechnet, dazu geführt hat, dass es dann am Ende doch nochmal geklappt hat.
Sarah Heinze aus Berlin auch nochmal, grüß Gott.
Ja, schönen guten Tag. Servus. Und zwar, ich finde das Thema sehr interessant, weil ich selbst und auch der Bekanntenkreis, von dem ich mehrere Fälle kenne, die davon betroffen sind. Und ich muss sagen, eigentlich zeigt sich so durch die Diskussion auch, warum es ein Tabu ist. Weil doch wirklich einige sehr gegen die künstliche Befruchtung sprechen. Mit der Zielgabe, ja, da muss man eben adoptieren oder sich damit abfinden. Und ja, das finde ich sehr erschreckend. Also ich plädiere für mehr Toleranz. Das muss jeder für sich selbst entscheiden, dieses medizinische Angebot anzunehmen oder nicht. Das ist ja keine Verpflichtung dahinter. Sicherlich ist der Druck sehr hoch und ich finde auch, was der Herr Professor vorher gesagt hat, ganz wichtig, ganzheitlich an die Geschichte ranzugehen. Aber es spiegelt doch so wieder die Leistungsgesellschaft, in der wir leben. Entweder man kann oder man kann nicht. Und wer nicht kann, tja, der hat eben Pech gehabt. Und ich finde, das ist der falsche Ansatz.
Dankeschön. Wobei ja nicht jedes Thema, das kontrovers ist und kontrovers diskutiert wird, automatisch auch ein Tabu sein muss. Also man kann ja auch einfach unterschiedliche Meinungen haben und die auch entsprechend austragen, mehr oder weniger offen. Aber zum Thema Tabu passt, dass die letzte Anruferin in der Sendung anonym bleiben will. Grüß Gott.
Da bin ich gemeint. Hallo, grüß Gott.
Ja, ich kann Sie ja nicht ansprechen.
Ich weiß, dass ich gemeint bin. Also ich hätte zum Schluss vielleicht noch eine kleine Mutmachgeschichte für alle, die mehr oder minder verzweifelt versuchen, ein Kind zu bekommen. Als ich selber vor Jahrzehnten meine Familienplanung startete, versuchte zeitgleich eine Freundin von mir per In-vitro-Fertilisation schwanger zu werden. Mhm. Nach etlichen vergeblichen Versuchen und viel Bangen klappte es dann auch endlich. Und hinterher, und das ist die tolle Sache, bekam die Frau einfach noch so ohne irgendwelches Zutun 5 weitere Kinder.
5 noch?
Ja, und ihre vorletzte Anruferin, glaube ich, die sagte auch, vielleicht hilft da manchmal so ein bisschen locker lassen, denke ich.
Genau, das war ja auch das Thema, Dankeschön, das Thema von Frau Croyer. Locker lassen, Gelassenheit hilft auf alle Fälle. Ich sage nochmal Ihren Buchtitel, Frau Croyer, wenn der Storch nicht von alleine kommt, gelassen durch die Kinderwunschbehandlung. Vielen Dank Ihnen nach Berlin und
danke.
Vielen Dank an Anruferinnen. Das nächste Tagesgespräch morgen die gleiche Zeit.